Herzlich willkommen zum Podcast IFZ Talking Finance aus dem Institut für Finanzdienstleistungen Zug IFZ. Mein Name ist Thomas Bierer und ich begrüße Sie zum Gespräch mit Martin Meyer, ehemaliger CFO und aktueller CEO von Amag Leasing. Zuerst bedanken wir uns ganz herzlich dafür, dass du dir Zeit nimmst für dieses Gespräch. Gerne möchten wir mit einer Frage zu deiner Person starten. Könntest du kurz deinen Werdegang schildern und erläutern, wie du zur sehr vielfältigen und auch herausfordernden Tätigkeit bei der Amag-Gruppe gekommen bist?
Gerne. Zuerst mal herzlichen Dank für die Einladung. Ich bin eigentlich ein typisches Bankenkind, oder? Ich bin bei der Banken groß geworden, habe eine klassische Bankausbildung gemacht, habe mich dann weitergebildet bei der Bank als Buchhalter, dann den diplomierten Experten für Rechnungslegung und Controlling, also habe das Geschäft eigentlich von der Pike auf gelernt. Hatte dann die Möglichkeit, das war glaube ich 2004, zu Cashgate zu wechseln. Cashgate war ein Startup von verschiedenen Kantonalbanken, das sich mit der Leasing und der Konsumkredit auseinandergesetzt hat, war dann da 4 bis 5 Jahre tätig, am Schluss als CFO und bin dann wieder zurückgewechselt zur Bank, und zwar zur DZ Bankengruppe. DZ Bank, das ist die Dachorganisation der deutschen Raiffeisen- und Volksbanken, also auch ein riesengroßer Betrieb. Habe da das Rechnungswesen geleitet, das ganze Accounting, hatte dann die Möglichkeit, zur DZ Privatbank nach Luxemburg zu wechseln. Bin da circa 18 Monate gewesen und war dafür das ganze Accounting und Text verantwortlich. War ehrlicherweise, das kann ich hier an der Stelle sagen, ist für einen Jungen ohne Familie ist das interessant. Wenn man Familie hat, dann ist es auch nicht mehr so sexy, wenn man am Montag hinfliegt und Donnerstag wieder zurückfliegt. Hab dann was anderes gesucht und wurde dann von einem Headhunter kontaktiert und hatte die Möglichkeit, als CFO bei der Amag Leasing zu beginnen. Und das war eigentlich die beste aller Zeiten, oder? Die Amag Leasing hatte früher den größten Konsortialkredit in der Schweiz mit über 3 Milliarden. Wir konnten dann in meiner Ägide als CFO konnten wir ABS machen, konnten dann weiter diversifizieren, an den Bondmarkt gehen, konnten Bond platzieren. Also wir konnten die ganzen Refinanzierungsstrukturen in den letzten 4 Jahren umstellen. Das war natürlich hochinteressant. Und vor allem ABS auch von der anderen Seite, ABS zu platzieren. Bei der DZ Bank, als ich da 2008 wieder hingewechselt war, die hatten ein ABS-Portfolio. Und da sind wir genau in die Krise reingelaufen. Und das waren dann schon anspruchsvolle Zeiten, um die Preise, die korrekten Preise der ABS-Produkte zu entwickeln. Also ich kenne beide Seiten ein bisschen, also von dem her ist es interessant. Also das ist eigentlich der Werdegang in Kürze.
Ja, vielen Dank, sehr spannend eben. Du hast sehr viel schon gemacht, extrem spannend eben auch Tätigkeit in Luxemburg. ABS hast du erwähnt, eben das führt uns jetzt auch gleich zum Kernpunkt des heutigen Gesprächs, eben wenn ich da kurz ausholen darf, ABS, das sind Asset-Backed Securities oder eben so forderungsbesicherte Wertpapiere. Man kann die definieren als strukturierte Finanzprodukte, bei dem die Zahlungsansprüche des Inhabers durch einen Bestand an Forderungen besichert sind. Habe ich einen alten Artikel gefunden aus dem Jahr 2016, auch aus dem April, ist die Nachfrage für die Verbriefung von Autoleasing- und Kreditkartenforderungen für Hypotheken, Kleinkredite oder KMU-Kredite in der Schweiz vorhanden. Also eben, man sagt, die Nachfrage ist vorhanden. Ein anderer Marktteilnehmer dämpfte den Optimismus etwas. Das Feld an potenziellen Emittenten für solche Transaktionen in Schweizer Franken sei da beschränkt. Also du bzw. eben die Amag Leasing AG haben im vergangenen September und jetzt auch kürzlich im März eine neue ABS-Anleihe herausgegeben. Zuerst 250 Millionen Franken und die letzte, die war ja 200 Millionen Franken. Könntest du vielleicht eben die Transaktion einerseits und andererseits auch die Hintergründe dazu etwas näher erläutern und eben auch darauf eingehen, warum habt ihr jetzt solche ABS gemacht, was ist da speziell, was sind die Vor- und Nachteile?
Also vielleicht vom Hintergrund her, wir haben ABS mal ursprünglich als Diversifizierung eingesetzt. Wir wollten nicht an den Bondmarkt, weil wir am Bondmarkt einen Swissgap-Fair-Abschluss hätten machen müssen. Das war gerade in der Zeit, als ich gestartet bin. Das haben wir uns für ABS entschieden. Am Anfang war, als wir ABS aufgelegt haben, war die Nachfrage extrem groß. Also wir konnten die ABS-Transaktionen problemlos zu einem guten Preis emittieren. Und die ABS-Transaktionen per se sind relativ komplex zum Aufsetzen. Also die Nebenkosten sind höher als bei einem normalen Bond. Du musst jedes Mal als Gesellschaft eine separate Gesellschaft gründen und die Forderungen dann an die Gesellschaft abtreten und das heißt auch die ganze Bewirtschaftung von der Gesellschaft machen. Also wir haben momentan unter unserer Struktur drei ABS-Gesellschaften, wo wir die drei ABS-Anleihen, die wir momentan am Laufen haben, abwickeln. Und wenn man zur letzten vielleicht gerade schnell geht, wir konnten 200 Millionen platzieren zu 0,5% für 3 Jahre. Und wenn ich einen Bond platziert hätte, hätte ich circa 0,3 oder 0,4% bezahlt. Also da sieht man schon, wie die Marktverwerfungen momentan sind. Oder für ABS, das AAA-geratet ist, zahle ich mehr, als wenn ich einen Bond rausgebe. Und wir haben ein normales Unternehmensrating bei der Amag Leasing AG von einem BBB. Also das sind einfach Marktverwerfungen. Also der Investor will weniger für einen Bond, der nicht gesichert ist, als für einen ABS, der gesichert ist. Der ABS-Markt in der Schweiz ist aus verschiedenen Gründen, da können wir nachher noch kurz darauf eingehen, nicht sehr liquide oder die Nachfrage ist beschränkt nach ABS-Produkten in der Schweiz. Du hast wohl Emittenten wie wir, beispielsweise die Emil Frey AG, die das rausgibt oder die Kartenbetreiber, die ABS rausgeben. Also Issuer wären vorhanden, aber die Nachfrage ist beschränkt.
Ja,
Und das
eben
ist das Problem beim ABS-Markt.
das erklärt dann auch die etwas schlechteren Konditionen gegenüber einem
Ja.
Bond, der sogar unbesichert wäre oder ohne diese Forderungen
Ja.
im Hintergrund, der eigentlich zu tieferen Finanzierungskosten führen würde. Das ist mit der Nachfrage dann im Endeffekt zu begründen, oder?
Ja, jetzt gibt es natürlich auch für die Nachfrage, aber das kann ich nachher drauf. Bei der Nachfrage haben wir verschiedene Punkte, wieso das die Nachfrage so schlecht ist. Und das ist eigentlich schade, weil wir wollten ursprünglich wollte die Amag Leasing einfach diversifizieren. Oder wir wollen nicht jede Marktopportunität ausnützen, sonst müssten wir uns vom ABS-Markt verabschieden und eigentlich nur noch am Bondmarkt gehen. Aber du kannst nicht nur Bonds haben auf der Passivseite. Wir haben uns ganz klar dazu committed, wir wollen Eigenkapital haben. Wir haben eine Eigenkapitalquote von über 20% bei der Amag Leasing AG. Wir haben einen Bondanteil, wir haben einen ABS-Anteil und wir haben aktuell noch einen Konsortialkredit mit den Schweizer Kantonalbanken und Grossbanken, der circa noch 6 Jahre läuft. Wir haben den jetzt gerade um ein Jahr verlängert noch und der gibt uns die Variabilität, wenn der Markt zugeht, dass wir auf ein anderes Instrument switchen können. Oder beispielsweise letztes Jahr konnten wir den ABS zuerst nicht platzieren, dann sind wir ausgewichen und konnten das Ganze über den Konsortialkredit machen. Ich glaube einfach, es ist wichtig und das wissen viele Leute nicht mehr. Heute ist ja Liquidität per se etwas Schlechtes, dass Liquidität auch positiv ist und dass man sich im Prinzip die Möglichkeiten erarbeiten oder fixieren muss, dass man switchen kann zwischen den einzelnen Anlageklassen. Dann würde ich nie empfehlen, nur auf eine Anlageklasse oder auf eine Refinanzierungsklasse zu setzen. Und das funktioniert bei uns gut. Es geht manchmal zu Lasten der Rendite. Das ist ganz klar, wie das, was du jetzt gesagt hast, Thomas, 0,3 versus 0,5. Aber wir haben die Flexibilität so. Und ich glaube auch, es wird der Moment wieder kommen, wo AAA-Papiere ABS-besicherte Papiere stärker nachgefragt werden als einen normalen Bond. Oder das ist so normal, wenn du schon lange im Geschäft bist, wie ich schon 25 Jahre Erfahrung hast, weißt du, dass die goldenen Zeiten nicht immer weitergehen, dass die Refinanzierung nicht immer günstig sein wird und dass du das Geld nicht praktisch gratis kriegst. Also von dem her ist es uns extrem wichtig und es ist bei uns auch verankert. Auch vom Verwaltungsrat wird das mitgetragen, dass wir uns breit aufstellen auf der Refinanzierungsseite, dass wir uns auf 4 starke Eckpfeiler stellen und von dem her fühlen wir uns komfortabel und können so auch guten Mutes in die Zukunft gehen, wenn wieder Marktturbulenzen kommen. Wir haben immer die Möglichkeit, Bonds oder ABS via Konsortialkredit zurückzukaufen. Das ist von dem her perfekt.
Aber eben aktuell wirklich finde ich auch ein spannender Finanzierungsmix, der die Flexibilität gewährleistet oder Eigenkapital, Bond, ABS und du hast diesen Konsortialkredit erwähnt, der für euch natürlich da auch noch zusätzliche Flexibilität gibt, der ja früher eben, wie du gesagt hast, mal 3 Milliarden groß war, mittlerweile sicher etwas weniger, denke ich jetzt,
Ja,
aufgrund
sind
dadurch.
aktuell noch 1,9 Milliarden.
Okay,
Ist immer
ja.
noch ein stolzer Betrag.
Genau, aber trotzdem eben, ich finde das natürlich sinnvoll und auch aus einer finanztheoretischen Perspektive zu empfehlen, dass man eine gewisse Flexibilität hat und nicht nur von einer Quelle dann auch abhängig ist im Endeffekt.
Das ist absolut, absolut zentral, vor allem von unserer Größe. Oder man muss schon sehen, also vielleicht noch kurz ein paar Eckdaten zu
Ja,
Ramag
gerne, ja.
Leasing. Wir haben ein Portfolio von fast 4 Milliarden. Also wir sind eigentlich größere Regionalbank oder kleinere Kantonalbank. Wir haben 4 Milliarden Portfolio, das wir refinanzieren müssen. Wir machen pro Jahr circa 60.000, über 60.000 Neuverträge, haben Bestand und Kundenportfolio von etwa 150.000 Verträgen. Also das ist schon eine Schuhnummer und du hast auch eine gewisse Verantwortung gegenüber denjenigen, die das Auto leasen, dass du auch die Refinanzierung günstig sicherstellen kannst. Also von dem her, eben mit 4 Milliarden, das ist absolut zentral meines Erachtens, dass man sich breit diversifiziert und nicht jeder Marktopportunität hinterher rennt.
Absolut. Also sehr spannend. Eben, du hast mir auch vorhin noch gesagt, etwa 6.000 Mitarbeitende, oder?
Ja,
Jetzt
also
im ganzen Konzern ist das, oder?
genau in der Ramag-Gruppe haben wir circa 120 Mitarbeiter, aber auch wachsend. Und im ganzen Konzern, die ganze Ramag-Gruppe hat 6.500 Mitarbeiter. Und davon etwa 728 Lernende. Also der Amag-Konzern besteht aus Amag Leasing, Amag Import. Das sind die Einheit, die Fahrzeuge importiert vom Volkswagen-Konzern. Dann haben wir Amag Retail. Das sind die Garagen, die wir selber betreiben. Circa 60% vom Garagennetz, die Volkswagen-Produkte vertreibt, gehört zur Amag-Gruppe. Dann haben wir Europcar noch. Wir haben Parkhäuser noch, die wir selber betreiben, die uns auch selber gehören teilweise. Also ein sehr heterogener Konzern, wo sich aber alles im Prinzip irgendwie um vier Räder dreht. Vielleicht dann in Zukunft auch mal um zwei Räder, aber momentan sind wir stark fokussiert auf
Okay.
vier Räder. Also alles ums Autogewerbe. Also von dem her ein Riesenkonzern. Ich glaube, ich kann das nicht beurteilen. Vielleicht du besser, Thomas. Ist das einer der größten, wie soll ich sagen, privat geführten Konzerne in der Schweiz?
Ja,
Oder
aus
der
meiner
nicht?
Sicht denke ich schon auch mit diesen 4 Milliarden natürlich an Geschäftsvolumen beziehungsweise eine Bilanz jetzt oder bei Amag natürlich noch höher oder entsprechend schon eine der größten Schweizer privat gehaltenen Unternehmen auch.
Ja,
Also.
und rein von der Automobilbranche haben wir letztes Jahr einen Marktanteil von über 30% gehabt.
Eben
Also
von
kann man
dem her.
es
Absolut,
eine
absolut
Schuhnummer,
sicherlich
ja.
extrem spannend. Genau. Ja, und eben auch die Finanzierung wichtig, haben wir gesehen, ein guter Mix. Auch insbesondere mit diesen ganzen ABS-Transaktionen, da hast du gesagt, es gibt dann eben, hängt ein bisschen mal auch von der Nachfrage ab. Es hat eine gewisse Komplexität, dass man separate Gesellschaften führen muss, muss das auch abtreten, diese ja, bewerten, beziehungsweise bewirtschaften die ganzen Forderungen auch über einzelne Gesellschaften. Mit jeder ABS-Transaktion wächst ja auch die Komplexität zusätzlich, wenn es eine neue Rechtsform braucht, bei der Amag Leasing auch als Tochtergesellschaft dann logischerweise. Gibt es dann auch gewisse Vorteile jetzt, die man erwähnen kann? Ich meine, man könnte ja sagen, ja, da sieht man viele zusätzliche Kosten, so aus ökonomischer Perspektive. Vorteil ist wahrscheinlich auch eben diese Diversifikation vom Finanzierungsmix dann.
Ja, der Vorteil momentan ehrlicherweise, der einzige Vorteil ist die Diversifikation, die wir haben. Und dass wir teilweise mit einem ABS andere Investoren ansprechen, als mit einem klassischen Bond. Das ist, dass du eine andere Investorengruppe in der Schweiz hast und das ist in der Schweiz noch wichtig, weil du hast auch nicht so viele Investoren in der Schweiz. Der Schweizer Markt ist auch beschränkt. Es gibt gewisse Investoren, die haben einen Plafond, die dürfen keine Bonds mehr kaufen, aber dürfen ABS noch reinnehmen. Das ist der einzige Vorteil, den wir momentan haben. Früher hatten wir den Vorteil natürlich vor 4 Jahren, dass wir mit den ABS-Produkten günstiger waren als mit dem Bond. Oder da haben soll ich sagen, die Investoren noch gesehen, das ist ein AAA-Papier, oder? Und sind uns da extrem entgegengekommen.
Genau, wobei heute, also auch ehrlich gesagt, die Unterschiede 0,3, 0,5% natürlich aufs Volumen macht das etwas aus, aber ich würde auch sagen, da habt ihr nach wie vor sehr attraktive Finanzierungskonditionen meines
Ja gut,
Erachtens.
aber rein aus Opportunitätsgründen, wenn du den Zeitbedarf anguckst, wir brauchen danach ein Fitch Rating, also das ist ein internationales Rating, anerkanntes Rating bei den ABS-Transaktionen. Wenn du den ganzen Zeitbedarf anguckst, für eine ABS-Transaktion haben wir circa 4 bis 5 Monate für die Vorbereitung. Ein Bond kann ich in innerhalb von 2 Wochen im Prinzip am Markt platzieren. Also das sind dann schon andere Schuhnummern, oder? Wenn du auch noch die internen Kosten berücksichtigst, welche Leute das du absorbieren musst mit einer ABS-Transaktion. Also von dem her, ein Bond ist viel flexibler als ein ABS, aber ein ABS ist einfach wichtig, weil es ein wichtiges Instrument ist und hoffentlich auch so bleibt in der Schweiz. Oder was wir uns auch immer Gedanken darüber machen, ist, ob wir ein ABS mal im Euroraum auflegen sollen, weil im Euroraum ABS-Transaktionen viel stärker akzeptiert sind als in der Schweiz. Also da hast du überhaupt keine Probleme mit der Nachfrage.
Okay, ja. Müsste man sich dann wieder ums Währungsthema kümmern, aber ich glaube, mit
genau.
Der Transaktion wäre das nicht irgendwie problematisch, dass man Euros aufnimmt, das in Schweizer Franken wechselt und dann ich weiß nicht, 3, 4 Jahren, je nach Laufzeit, das dann wieder zurück
Ja.
wechselt.
Nee, und das, ja,
ja.
Entschuldigung, Thomas.
Nein, noch eine kurze Frage zur Laufzeit. Ich habe gesehen, eben die letzte Transaktion, die rausgekommen ist, die 200 Millionen, die haben eine Laufzeit von fast 3 Jahren gerundet. 3 Jahren. Ist das normal, dass das, sage ich mal, so in in diesem Fristbereich liegt, wenn man ABS-Transaktionen macht?
Ja, das ist momentan normal, oder? Das liegt zwischen 2 und 4 Jahren. Momentan ist einfach der Dreijährige hat die höchste Marktnachfrage. Aber längerfristig haben wir mal einen Vierjährigen gemacht, mal einen Zweijährigen. Aber das ist natürlich das Problem, indem du hohe Nebenkosten hast, also Refinanzierungsnebenkosten. Macht Sinn, dass du einen Drei- oder Vierjährigen machst, dass du die Refinanzierungsnebenkosten besser verteilen kannst.
Genau, das verteilt sich ja auf eine größere
Genau.
Zeitspanne, wo du auch den entsprechenden Nutzen mit der Finanzierung hast. Von dem her, das macht natürlich Sinn, oder?
Aber eben ist das,
ja.
Was du gesagt hast, ist schade eigentlich, dass du in der Schweiz nicht die Akzeptanz hast für ABS wie im Euroraum. Und da gibt es auch verschiedene Gründe. Kann die vielleicht sonst kurz erläutern,
Ja, gerne,
wenn
ja.
es dich interessiert, oder?
Sehr gerne.
Was wir gemerkt haben, dass das Verständnis für ABS-Produkte bis weit auch in den professionellen Investorenschaft, die fehlt, oder? Also viele Investoren, die haben keine Lust oder keine Zeit, sich mit den ABS-Produkten auseinanderzusetzen. Oder und in der Schweiz war ja die UBS in der Finanzmarktkrise stark tangiert, weil sie ein riesen ABS-Portfolio hatten. Aber was die Anleger immer wieder vergessen, dass das vor allem Ramsch-Obligationen waren aus der USA, die mit minderwertige Hypotheken verbrieft haben, oder? Und ich glaube jetzt, wenn du einen anderen Namen nehmen würdest, sonst das ABS, hättest du in der Schweiz die höhere Nachfrage. ABS ist einfach in den Schweizer Köpfen immer noch negativ, oder? Und das war dann auch daraus ableitend, dass wichtige Pensionskassen oder auch Asset Manager haben bis heute die ABS entweder als nicht investierbar deklariert oder nur in einem limitierten Umfang. Also die haben da Grenzen, wie viele ABS, dass sie kaufen können, oder? Und das ist ja für uns das Problem, dass wir eigentlich mit der normalen Anleihe viel mehr Investoren ansprechen können als mittels ABS, oder? Und das habe ich einleitend gesagt, das führt zu extremen Marktverzerrungen, oder? Investoren halten praktisch die gleiche oder höhere Rendite für eine Triple-B-Anleihe der Amag Leasing als für eine AAA-geratete Anleihe. Und das sind einfach Marktverzerrungen, die sind eigentlich meines Erachtens nicht normal, das ist einfach, weil extrem viel Geld rumliegt. Und im europäischen Raum ist die Akzeptanz um ein Vielfaches höher und das hat einen einfachen Grund, weil die EZB akzeptiert ABS-Anleihen als Sicherheit und kauft auch ABS-Anleihen direkt am Markt auf. Und das ist in der Schweiz leider nicht der Fall. Oder ZKB oder auch CS, die haben verschiedene Bemühungen oder Anstrengungen schon unternommen und sind mit der Nationalbank und auch mit der FINMA im Gespräch, dass man auch die ABS-Anleihen, dass die in der Schweiz auch repofähig wären. Und sobald das kommen würde, hättest du viel die höhere Nachfrage, aber da kommen wir in der Schweiz irgendwie nicht vorwärts und das ist schade, oder?
Genau,
Oder
eben
und das,
diese
ja.
Repo-Fähigkeit, das macht dann schon viel aus. Kannst du das als Sicherheit auch
Genau. Das ist
hinterlegen?
absolut zentral, oder? Das ist absolut zentral. Und das ist schade, dass die Schweiz das nicht hinkriegt, weil es sind ja ABS-Produkte vor allem aus dem Schweizer Markt, wo man im Prinzip den Emittenten kennt, oder? Das sind nicht Hypotheken, wo du keine Ahnung hast, was drin, was genau drin ist. Und vor allem im Gegensatz zu früher, als ich bei der DZ Bank war, hattest du viele ABS-Anleihen, die eine unbeschränkte Laufzeit hat oder 10 bis 20 Jahren. Und da den Look-Through, durchzuführen, zum gucken, was da überhaupt drin ist, extrem schwierig, und das in der Schweiz relativ einfach. Entweder sind Autos drin oder sind Kreditkartenforderungen drin. Und es ist im Normalfall auf die Schweiz beschränkt. Also von dem her, ich finde es hochinteressant, würde auch für einen Anleger hochinteressant sein. Wir haben auch mal probiert, die Stückelung von 50.000 auf 5.000 runterzubringen, dass wir mehr Nachfrage haben aus dem Privatbereich, oder dass die da investieren. Aber wenn die Asset Manager das Produkt nicht verstehen, verkaufen sie es auch nicht den Kunden. Das war eigentlich immer das Problem, oder? Und dann kommt noch dazu, dass die Investoren, vor allem die Pensionskassen, können das nicht in die Bondquote reinbuchen. Also ein ABS gilt da nicht als Bond. Pensionskassen müssen das beispielsweise als alternative Anlagen verbuchen und da hast du natürlich auch gewisse Limiten. Und wenn du was als Pensionskasse in alternative Anlagen verbuchst, willst du eine höhere Rendite. Also das ist dann die Quadratur des Kreises, oder? Du kannst nicht als Bond buchen, musst es in alternative Anlagen reinbuchen, da erwartest du am Markt eine höhere Rendite. Dann haben wir neu noch technische Hürden. Oder das wissen viele nicht. ABS-Anleihen sind in den Finanzinformationssystemen, beispielsweise Bloomberg, nicht unter Anleihen aufgeführt, sondern müssen unter Hypotheken verbucht werden. Wie soll ich sagen, das verkompliziert einfach das Ganze für eine normale Schweizer Pensionskasse, für einen normalen Schweizer Anleger. Und das ist eigentlich schade, dass man solche Hürden hat. Ich bin hundertprozentig überzeugt, dass das Produkt sensationell gut ist. Es ist ein super Produkt.
Ja, also eben auch zu diesem Produkt, wenn ich da eine Folgefrage stellen darf. Eben, du hast es selber erwähnt, auch die Vergangenheit in der Schweiz mit der UBS in der Finanzkrise 2008, da hat man natürlich einen zweifelhaften Ruf für solche ABS-Konstrukte geschaffen, sage ich jetzt mal. Damals ging es aber um die Verbriefung von Hypotheken und auch die Risiken wurden dann wie als heiße Kartoffeln an die Anlegerinnen und Anleger verpackt, in irgendwelchen Produkten weitergereicht. Und in der Ökonomie haben wir da eigentlich den Begriff auch geprägt, Moral Hazard oder Hazard, das moralische Risiko, oder das Unternehmen geht dann zu hohe Risiken ein, kann ja die Risiken weitergeben, man trägt dann nicht die vollen Kosten dieses Risikos selber. Und das führt dann zu einem ja nicht optimalen Verhalten. Und deshalb schon die Frage jetzt bei euch auch, was gehen dann die Käuferinnen und Käufer von so einer ABS-Anleihe dann bei euch ein? Was steckt da dann wirklich als Risiko drin? Kannst du da vielleicht noch etwas dazu sagen?
Also das Risiko ist bei den Anleihen, darum werden sie auch mit AAA geratet und da kannst du mir glauben, die Ratingagenturen gucken genauer hin als noch vor 5 oder 10 Jahren, oder? Die kommen vorbei, schauen das Portfolio an, analysieren das Portfolio. Also da ist das Risiko wirklich gering, oder? Man kann Folgendes machen. Du hast ja im Normalfall, kannst du eine A-Tranche auflegen, eine B-Tranche und eine C-Tranche. Das wird dann entsprechend geratet. Wir legen momentan nur eine A-Tranche auf. Das ist ein AAA-Rating. Die A-Tranche, beispielsweise jetzt bei der Transaktion, die ganze Transaktion ist 250 Millionen. Die A-Tranche ist 200 Millionen. Also wir haben 80% vom ganzen Finanzierungsvolumen an Markt gegeben und den Rest haben wir via nachrangiges Darlehen. Also wir geben der Gesellschaft nachrangiges Darlehen. Das heißt auf gut Deutsch, 20% vom Verlust, also wenn jetzt das Autogewerbe komplett zusammenkracht, was wir in den letzten Jahren nie hatten, 20% des Verlustes liegen bei uns, bei der Amag Leasing selber und nicht beim Investor. Also die Autos könnten sich, das Portfolio könnte sich um 20% entwerten und der Investor hat immer noch den kompletten Finanzierungsbetrag zurück. Also das Risiko ist meines Erachtens gleich null, vor allem wenn du die historischen Ausfallraten beim Automobilgeschäft anguckst, wir haben eine Ausfallrate von weit, weit unter 1%, oder das sieht man dann auch, wenn wir den Geschäftsbericht übernächste Woche veröffentlichen. Also wir haben praktisch keine Ausfallraten im Automobilgeschäft. Also von dem her, du hast praktisch kein Risiko, weil 20% ist im Prinzip vorweggenommen. Da trägt das Risiko die Amag Leasing selber, oder? Und 80%, wir emittieren vom ganzen 250 Millionen, emittieren wir 80%, also circa 200 Millionen, nur die AAA-Tranche. Wir haben mal seinerzeit auch eine zweite Tranche B emittiert. Das wären dann etwa 10 oder 15 Millionen, wo du vielleicht mit einem Single A oder Double A im Jahr meines platzieren könntest. Aber das ist viel, ich soll sagen, da hast du noch weniger Investoren, die investieren können, weil die noch strengere Vorschriften haben in der Schweiz. Darum haben wir uns entschlossen, wir machen nur noch die Tranche A, das ist die AAA-Tranche, die wir an den Markt bringen, oder? Und da kann meines Erachtens ist das Risiko klein.
Eben eine
Oder dann
sehr, sehr
ist
tiefe
ja.
erwartete Ausfallrate, auch was die Historie
Ja,
zeigt. Und
genau.
ich denke jetzt gerade eben auch im Autoleasing-Bereich. Also eigentlich, wenn ja eine Person eben diese Forderung nicht mehr bezahlt, was ja werthaltig ist, dann hätte man ja auch das Fahrzeug eigentlich noch als
Genau.
zusätzliche Sicherheit, jetzt so etwas
Genau.
aus der Vogelperspektive betrachtet. Natürlich, da müssten sie, außer die Fahrzeuge selber, würden sich auch irgendwo sehr, sehr stark von heute auf morgen entwerten. Das ist auch sehr, sehr unwahrscheinlich meines Erachtens. Also von dem her ist das Risiko eben sehr überschaubar und deshalb auch das absolute Top-Rating mit der AAA natürlich, oder?
Ja, genau, und es sind 80%. Also ich sehe das Risiko momentan ehrlicherweise bei solchen Anlagen nicht, weil der Schweizer Investor oder der Investor weiß, was er hat. Es sind Schweizer Firma, es sind Schweizer Autos, und bis die 20% verlieren, da gebe ich direkt, habe ich praktisch nie, oder? Dass man ab und zu eine Kündigung hat oder ein Kunde, der ausfällt, das gehört zum Geschäft, aber wir haben das Auto hinten dran und das ist ein standardisierter Prozess. Auto wird abgeholt, Auto wird verwertet und hast du eine Restforderung. Analog eigentlich wie im Hypothekargeschäft, dass du im Prinzip die Immobilie verwertest und hast dann noch ein Restrisiko. Und dann hast du einen riesengroßen Puffer mit 20%. Und dann noch auf 3 Jahre, wir reden ja nicht von 10 oder 15 oder 20 Jahren, das ist eine Anleihe, die 3 Jahre läuft.
Genau, absolut spannend. Also von dem her eben interessant auch, was du gesagt hast, mit diesen Hürden aktuell, die es gibt, die dann eben auch zu dieser besprochenen Marktverwerfung führen, die wir aktuell feststellen können natürlich, oder? Jawohl, das führt mich dann auch zur vierten Frage, die ich dir gerne stellen möchte, und zwar, wie sieht es in der Zukunft aus? Wie geht es weiter? Also, was erwartest du oder planst du auch für Veränderungen für deinen Aufgabenbereich in den nächsten Jahren?
Also gut, Refinanzierung ist ja ein Steckenpferd von mir. Also das wird mich auch noch als MD, bei uns heißt es ja nicht CEO, bei uns heißt
Also
es
als Managing
MD.
Director, genau,
Director, genau,
Entschuldigung.
es gibt nur einen CEO und das ist der auf Gruppenebene oben, das ist der
Ja.
Helmut Ruhl. Dass wir das
Genau.
auch noch im Podcast richtig gestellt haben, nein.
Genau.
Refinanzierung wird mich auch in Zukunft begleiten und das kann ich jetzt schon antönen, wir werden dieses Jahr mit der einen oder anderen Überraschung noch am Refinanzierungsmarkt auftauchen. Wir haben da zwei interessante Projekte, kann ich noch nichts dazu sagen, aber das eine wird im Sommer, das andere im Oktober kommen, wo im Prinzip innovativ sind, wahrscheinlich dann für den Schweizer Markt, vor allem für den Automobilmarkt. Also wir sind da voll dran, dass wir im Prinzip auch neue Pfeiler suchen oder dass wir sagen können, ah, es geht vielleicht ein bisschen runter, dafür können wir ein neues Produkt rein, in ein neues Produkt reingehen oder ein neues Produkt den Investoren anbieten. Also von dem her haben wir zwei interessante Sachen momentan im Köcher, werden wir dieses Jahr bringen. Die Reise generell bei der Amag Leasing geht extrem schnell vorwärts. Ich habe es dir einleitend schon gesagt. Wir probieren jetzt, die Kunden aktiver zu bewirtschaften. Also wir verkaufen Versicherungen beispielsweise. Wir probieren Dienstleistungen zu verkaufen, dass du wie ein All-in-Leasing hast, was im Flottengeschäft schon gang und gäbe, also was im Flottengeschäft schon stark verbreitet ist. Wir probieren einfach jetzt unsere 150.000 Kunden besser zu bewirtschaften und das ist ein riesen, riesen Potenzial, das wir haben, oder? Also von dem her gehen wir mit Hochdruck voran, eben, wie gesagt, relativ technisch unterwegs, eben mit Microservices, die wir bauen, neue Kreditentscheidungsmaschinen, dass wir die Kreditentscheidungen im Prinzip verstärken können, dass die Maschine mehr macht, RPA-Produkte, künstliche Intelligenz, die wir momentan alle haben, also die Amag-Gruppe und auch Amag Leasing, wir sind da relativ innovativ unterwegs, oder? Und das Schöne ist bei uns, man kann viele Sachen angucken, dass es auch als eigener geführt ist. Dann hast du Erfolg, kannst den Erfolg auswerten, aber du bist nicht extrem unter Zeitdruck, weil du nicht alle Quartale im Prinzip einen Abschluss präsentieren musst, den Investoren und vor allem den Ratingagenturen Rede und Antwort stehen musst. Das ist ein Riesenvorteil momentan, den wir haben und den nutzen wir auch aus und sind da innovativ und sollten auch schneller unterwegs sein als unsere Mitbewerber meines Erachtens. Also das sind spannende Zeiten, die auf uns zukommen und es wird interessant. Also hätten wir genug Stoff wahrscheinlich noch für den einen oder anderen zusätzlichen
Ja.
Podcast.
Ja, vielen Dank, Martin. Also eben,
Ja.
ich finde das extrem spannend, wie ihr euch eben da technisch auch weiterentwickelt mit RPA, also Robotic Process Automation, mit künstlicher Intelligenz. Also da bin ich sehr, sehr gespannt, wie das weitergeht, auch mit den All-in-Lösungen. Und ich selber bin natürlich höchst gespannt, was da im Sommer und im Oktober für Neuigkeiten, mit was ihr da auf den Markt tretet und wie die Refinanzierung aussieht. Je nachdem können wir vielleicht ja wieder über neue Transaktionen uns dann unterhalten, wenn es soweit ist. An
Gerne,
dieser Stelle,
gerne.
ja, schon vielen herzlichen Dank für die Zeit, die du dir genommen hast und für die vielen interessanten Einsichten in diese Transaktionen.